Herr Giese, wie kommt man auf die Idee, ein Hip-Hop-Kollektiv in einem städtischen Museum mit einer Ausstellung zu würdigen?
Das ist ganz, ganz einfach. Das ist auf jeden Fall, das Künstlerkollektiv Kolchose ist ein lebendiges Stück Stadtgeschichte, das die Sicht auf Stuttgart und den Begriff der Mutterstadt für die ganze Generation geprägt hat. Und natürlich gehört es ins Stadtmuseum.
Können Sie den Begriff Mutterstadt nochmal weiter ausführen? Was bedeutet der genau? Warum Mutterstadt?
Also Mutterstadt bedeutet, es ist ein Track der massiven Töne, 1996 auf dem Kopnicker Records erschienen. Und sozusagen der Track deklariert so Stuttgart zur Mutterstadt der Kolchose, zur Mutterstadt des deutschen Hip-Hops, zur Mutterstadt aller Menschen, die zu dieser Hip-Hop-Bewegung gehören. Und zum Beispiel bei jedem Konzert, das hier in Stuttgart gespielt wird mit den massiven Tönen, ist Mutterstadt immer der letzte Track. Das ist so eine richtige Stuttgart-Hymne einer ganzen Generation. Und Mutterstadt beschreibt halt diese Stadt, die gleichzeitig provinziell ist und doch großstädtisch, die schön ist und hässlich zugleich.
Wie waren denn die Reaktionen aus Sicht der Stadt auf diese Ausstellung, dass man jetzt so einem Hip-Hop-Kollektiv sich ausbreiten lässt in einem städtischen Museum?
Ich hatte das Gefühl und ich habe sehr, sehr positive Reaktionen darauf, dass auch schon zur Eröffnung, da waren ja sozusagen die ältere Generation wie die jüngere Generation da, dass man schon sagt, hier, das ist schon ein Stück unserer gemeinsamen Geschichte. Und das ist ein Stück Geschichte, das Stuttgart geprägt hat und bis heute prägt, der Hip-Hop. Und dem huldigen wir sozusagen in dem Palais der Kolchose und haben gehuldigt. Und das wurde eigentlich sehr, sehr breit und gut verstanden.
Gab es von Ihrer Seite eigentlich keine Bedenken, dass man eine Subkultur, wie es der Hip-Hop ja ist, ins Museum bringt? Oder gab es da vielleicht auch Bedenken bei den Beteiligten?
Ich glaube, dass die Bedenken bei den Beteiligten vielleicht größer sind als für uns. Ja. Im Prinzip, wenn man ein Museum betreibt, wie wir über Stadt, eine Stadt besteht nur aus Subkulturen. Also wir konstruieren natürlich immer das, was uns allgemein ist, aber natürlich lebt jeder in seinem eigenen Stuttgart, jeder konstruiert seine Stadt, jeder lebt in der. Und wir verstehen uns als Ort, wo ich sozusagen die verschiedenen Stuttgart, diese verschiedenen Mental Maps, diese verschiedenen Perspektiven auf Stadt einfach gemeinsam erleben kann. Das ist für uns eine wichtige Generation des Stadtmuseums. Und die Frage ist viel eher sozusagen, wollen die Beteiligten sich öffnen und ihre Perspektive den anderen erzählen? Weniger sozusagen bei uns die Frage, wir wollen all diese Perspektiven erzählen.
Können Sie nochmal die Bedeutung oder der Verdienst von der Kolchose für die Region Stuttgart verdeutlichen? An Beispielen auch?
Sehr gerne. Also wir haben ja im Prinzip, Stuttgart ist ja eine starke Hip-Hop-Stadt, eine der Gründungszentren des deutschen Hip-Hops. Wir alle kennen die Fanta 4. Und kurz darauf, in den 90ern, gründet sich eben die Kolchose mit Künstlern wie Afrop, Max Herre, den massiven Tönen, Cassandra Steen, die es heute noch gibt, ist ein Teil der Kolchose. Und die prägen sozusagen das Bild Stuttgarts in Deutschland in dieser Zeit und die haben natürlich auch Stuttgart bis heute als Hip-Hop-Stadt etabliert. Also wir haben heute die Schräglage, Freund Kupferstecher, die großen Agenturen 0711 und Chimperator, die das Witzemann betreiben, die ein großer Arbeitgeber in der Stadt sind, die also sozusagen Stuttgart noch heute zur Hip-Hop-Stadt machen, mit Crow, mit Bowser, mit Rin, die natürlich auch alle ein Image- und Wirtschaftsfaktor für diese Stadt sind.
Jetzt ist die Ausstellung 25 Jahre Kolchose zu Ende gegangen, nach 19 Tagen. Wie lautet denn Ihr Fazit?
Ja, wir sind sehr, sehr glücklich und zufrieden. Wir haben ja zwei Ziele verfolgt. Das eine Ziel war, den Hip-Hop sozusagen so noch mehr ins Bewusstsein in der allgemeinen Gesellschaft zu bringen, dass das ein wichtiges Stück Stuttgart ist und etwas, was Stuttgart charakterisiert und kennzeichnet. Und dass die Hip-Hopper sozusagen diese jungen Menschen ihre Stadt genauso lieben, wie es ältere Generationen tun, natürlich ganz anders. Aber dass sie auch einen sehr positiven Bezug zu ihrer Stadt haben. Und das zweite große Ziel war, dass wir unser Haus nach der Architektur-Preview, die sehr klassisches Zielpublikum hat, das hat uns sehr gefreut, für neues Publikum zu öffnen. Das ist auch sehr gut gelungen. Also wenn Sie bei uns im Haus waren, da waren ganz viele Menschen zwischen 25 und 35, die man normal sehr, sehr schwer erreicht.
Begleitet hat diese Ausstellung ja auch eine Reihe von Podiumsdiskussionen. Eine davon hatte den Titel Spannungsfelder zwischen Hip-Hop und Hochkultur. Wie würden Sie dieses Spannungsfeld beschreiben?
Ja, das, Das Spannungsfeld ist übrigens ein interessantes deutsches Phänomen. In den anderen Ländern wird Hip-Hop ganz, auch von den Literaturwissenschaften, ganz selbstverständlich mit untersucht als etwas, was urbane Lyrik ist. Wir Deutschen haben so ein bisschen Probleme damit, diese Sprachkultur des Hip-Hops als überhaupt nur Wissenschaftsuntersuchungswert zu betrachten. Und darum ging eigentlich diese Diskussion, dass man fragt, wo sind eigentlich die Aspekte, die interessant sind? Warum könnte es interessant sein? Und für uns als Stadtmuseum ist es natürlich wiederum eine andere Position. Ganz viele der Texte über Stuttgarter, von Stuttgarter sind natürlich etwas wie geschriebene Stuttgarter Identität. Ja, die sozusagen, die über ihre Stadt singen, ihre Stadt besingen, ihre Stadt auch kritisch besingen, sich mit ihr auseinandersetzen. Und das macht es auf jeden Fall auch so aus einer Gegenwartsperspektive interessant. Gerade was Wissenschaft angeht, da ist ja auch einiges passiert in den letzten Jahren. Zum Beispiel gibt es ein Reklamheftchen mit Rap-Texten und Hip-Hop-Texten. Da sind auch ganz viele aus Stuttgart dabei. Eben zum Beispiel der Track Mutterstadt ist auch in dem Reklamheftchen mit drin.
Jetzt hieß die Ausstellung 25 Jahre Kolchose. Wenn wir nochmal 25 Jahre vorausblicken, glauben Sie, es ist ein nachhaltiges Andenken an dieses Hip-Hop-Kollektiv entstanden, vielleicht während der Ausstellung, oder bleibt es noch relevant in 25 Jahren?
Das ist schwer zu beurteilen. Es ist immer, was es, glaube ich, in jedem Fall ist, dass die Musik der Kolchose und deren Symbole, deren Lifestyle, deren Kultur, wenn man das so nennt, Lebenskultur, ist auf jeden Fall ein Teil dieser Generation an Menschen, die erlebt haben. Ich kann das ganz gleich vergleichen. Also wenn in den 50er Jahren ein Heimatfilmfestival macht, kommen ganz viele der Generationen, die in den 50er Jahren zwischen 18 und 25 Jahren und denken an ihren ersten Kuss im Kino. Und noch heute sozusagen werden diesen Filmen von Sarah Leander, der jungen Romy Schneider und sowas die Referenz erwiesen. Und das ist natürlich für die Generation, die in den 90ern in Stuttgart aufgewachsen ist, die Kolchose. Und in deren Herzen wird es immer sein, ob es in 25 Jahren dann immer noch museumsrelevant ist. Das kann man keiner richtig deuten. Ich würde auch davon nicht ausgehen. Ist auch immer eine schwierige Frage.
Jetzt sind die Mitglieder der Kolchose ja eigentlich auch durchweg alle über 40 Jahre, gehen vielleicht schon bald auch auf die 50 zu. Also man kann sagen, viele von ihnen leben vielleicht mehr oder weniger ein bürgerliches Leben, sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wie verändert denn das die, sagen wir mal, Erinnerungskultur von Hip-Hop, wenn möglicherweise Personen, die früher noch illegal Züge besprüht haben, heutzutage vielleicht Lehrer sind und im Deutschkurs Rap-Texte analysieren, anstatt immer nur Goethe oder Schiller?
Naja, es verändert natürlich auch die ganze Kultur, die in der Kolchose entsteht. Und vielleicht wird sie eben durch diesen Alterungsprozess überhaupt erst museumsreif, und vielleicht ist der Alterungsprozess auch ein Teil davon, dass die Künstler auf einmal sich freuen, wenn sie ins Museum kommen. Wenn man die vielleicht gefragt hat in den 90ern, als sie alle 25 Jahren, wir hätten sie vielleicht gesagt, nee, das will ich auf keinen Fall. Von dem her sozusagen ist es eigentlich die Voraussetzung für eine Erinnerungskultur. Und was natürlich auch stattfindet, ist, dass sie sich jetzt selbst reflektieren können. Das ist in den Podiumsdiskussionen auch mit allen auf dem Podium sehr klar geworden, dass natürlich die Menschen, die da heute sitzen, nicht mehr dieselben sind wie mit 25. Und dass die natürlich auch klar, was haben wir da für einen Unsinn gemacht und für einen Quatsch, aber auch andere Dinge, auf die sie heute noch stolz sind und vielleicht die heute zu der Kultur einer ganzen Generation gehören. Und ich glaube, das ist genau der Abstand, den es manchmal braucht, auf sein eigenes Tun, damit Erinnerungskultur entstehen kann und wir das auch musealisieren können. Weil wir brauchen ja die Protagonisten selbst zu musealisieren. Wir können ja nicht ins Archiv gehen. Also wenn Sie ins Staatsarchiv gehen, finden Sie nichts über die Kolchose. Ja, wir können es ja nur gemeinsam mit den Akteuren erzählen und verwissenschaftlichen. Dazu müssen wir eigentlich bereit sein. Und das ist ein Teil des Alterungsprozesses der Person selbst.